DW Menschen und Märkte.
Corona-Krise und die Profiteure. Das Coronavirus und Italiens Verhältnis zu China. Supererreger aus indischen Pharmafabriken und Plastiktütenverbot in New York. Darum geht's heute bei uns. Ich bin Klaus Ulrich. Immer mehr Menschen stecken sich weltweit mit dem Coronavirus an. Die Zahl der Todesopfer steigt. Auch in der Wirtschaft zeigen sich die Spuren der Epidemie immer deutlicher. Es gibt aber auch viele Krisenprofiteure. Das reicht von Herstellern von Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln bis zur Softwarebetreuung im Homeoffice. Deren Aktien steigen kräftig. Ist den Finanzmärkten das menschliche Leid etwa egal? Sind sie sogar zynisch? Volker Hirt berichtet.
TeamViewer plus 20% in der letzten schlimmen Börsenwoche. Was macht TeamViewer? Hilft, wenn's am PC klemmt. Und was machen die Leute? Sind verstärkt zu Hause, am Computer, machen Homeoffice. Das passt. Oder Drägerwerk plus 18%. Was stellen die her? Atemschutzmasken. Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING Bank, kennt noch andere Branchen, die dem Aktienausverkauf nicht nur getrotzt haben, sondern zu den Gewinnern gehören.
Was machen die Leute, die jetzt vielleicht in Quarantäne zu Hause sitzen? Die werden mehr Fernsehen schauen. Da werden sicherlich vielleicht die Aktien oder die Branchen von Bezahlfernsehenanbietern steigen. Ja? Wir sehen auch, dass Online-Kaufhäuser deutlich hiervon profitieren werden. Warum? Weil Leute gehen nicht mehr in den Laden, Leute machen Online-Shopping.
Die Profis an der Börse schauen natürlich auch auf Biotech-Unternehmen, die jetzt weltweit in einem Wettstreit sind, ein Corona-Gegenmittel zu entwickeln. Die meisten der Titel, die in der letzten Woche zu den seltenen Gewinnern gehörten, sind heute an einem Tag, an dem fast alle Aktien steigen, Verlierer. Der Grund? Gewinnmitnahmen. 10-20% Rendite in einer Woche, da reiben sich doch die Aktienhändler die hoffentlich immer schön gewaschenen Hände. Oliver Roth ist Chefhändler bei Otto Seidler. Er liebt solche Tage und Wochen.
Also je größer die Angst bei Investoren, desto größer die Preisschwankungen. Und desto größer die Preisschwankungen, desto mehr Möglichkeiten hat man dann auch, Geld zu verdienen. Das sind eigentlich die Tage, an denen man besonders spürt, wie interessant dieser Beruf eigentlich ist.
Es seien, so Oliver Roth, weniger die Kleinanleger, die panikartig Aktien aus ihrem Depot werfen, als vielmehr die sogenannten institutionellen Anleger, also die, die Vermögen verwalten, Fondsmanager zum Beispiel. Erst wenn die im großen Stil kaufen oder verkaufen, dann sind die Kurse in Bewegung. Und genau dann, wenn die Profis die Nerven verlieren, bittet Oliver Roth seine Kollegen, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Grundsätzlich gilt, der gesunde Menschenverstand, der sollte einen in keiner Lage des Lebens im Stich lassen. Mit dem gesunden Menschenverstand kann man auch immer bestimmte Dinge gut einschätzen und dann kann man sich auch dementsprechend auch als Investor gut aufstellen.
Die Menschen haben Angst, werden krank. Einige sterben sogar. Und genau dann müssen Aktienhändler überlegen, wie man aus solch einer Situation Profit schlagen kann. Ist das nicht ein sehr zynisches Geschäft?
Nee, überhaupt nicht. Wir reden ja hier nicht von Krieg, sondern wir reden hier von Finanzmärkten. Und die Finanzmärkte spiegeln auch die Lage, die Stimmung der Wirtschaft, der Investoren wider. Da geht es darum, dass Investoren beispielsweise jetzt glauben, dass der Coronavirus uns an den Rande des Zusammenbruchs der Weltwirtschaftssysteme bringt.
Carsten Pschesky sieht das ein bisschen anders, hat aber auch Verständnis für die Kollegen an der Börse, deren Auftrag es ist, für ihre Bank Gewinne zu erwirtschaften.
Es geht um Menschenleben, es geht um Angst. Und das führt natürlich dann irgendwann immer wieder dazu, dass Leute auch versuchen zu schauen, okay, geht das wirklich alles nur den Bach runter oder gibt es natürlich auch Grund für einen differenzierteren Blick? Und beim differenzierteren Blick gibt es auch immer wieder Gewinner.
Ein Unternehmen profitiert übrigens immer, wenn Kurse steigen oder auch dramatisch fallen. Denn bei jedem Kauf oder Verkauf bleibt ein bisschen was hängen an der Deutschen Börse AG. Der DAX-Wert meldet Rekorde. Allein im Februar schossen die Umsätze um fast 60% in die Höhe. Auch die Deutsche Börse zählt heute an der Börse zu den klaren Gewinnern.
Aus unserem Frankfurter Börsenstudio berichtete Volker Hirt. Im vergangenen Jahr waren es 3 Millionen. Dieses Jahr hatten Italiens Hoteliers und Tourismusexperten sogar 4 Millionen Besucher aus China in Bella Italia erwartet. Doch es kam ganz anders, wegen Corona. Chinesische Touristen bleiben weg. Übergriffe gegen Chinesen nehmen zu und die Wirtschaftsbeziehungen leiden. Aus Rom, Sabina Mattei.
Italiens Hotels sind unterbelegt, die Restaurants leer. Das liegt nicht zuletzt am Ausbleiben der reise- und ausgabefreudigen chinesischen Touristen infolge der Corona-Krise. 3 Millionen waren es 2019. Dieses Jahr hatten Italiens Hoteliers und Gastronomen auf 4 Millionen Besucher aus China gesetzt. Nun sind diese Hoffnungen zerstoben. Auch die italienischen Luxuswarenhersteller werden die Chinesen vermissen, die 2019 rund 460 Millionen Euro für ihre Produkte ausgaben, knapp 30% des Umsatzes in dem Sektor. Das Ausbleiben der Touristen aus dem Reich der Mitte dürfte zur Stagnation der italienischen Wirtschaft beitragen, mit der die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nun rechnet. Das Virus zeitigt aber auch in anderer Hinsicht Verstimmungen. Letzte Woche trat der Regierungspräsident der Provinz Veneto mit einer rassistischen Einlassung ins Fettnäpfchen.
Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto.
China habe einen großen Anteil an der Ausbreitung des Coronavirus, so Luca Zaia im italienischen Fernsehen. Schließlich würden Chinesen lebende Mäuse und dergleichen verzehren. Zwar hat der Politiker von der rechtspopulistischen Lega sich inzwischen beim chinesischen Botschafter in Italien entschuldigt, doch die in Italien lebenden Chinesen bekommen solche Ressentiments zu spüren. Rund 300.000 sind es nach offiziellen Angaben. Sie stellen die drittgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe des Landes. Die chinesischen Zuwanderer betreiben Textilunternehmen, Supermärkte, Bars und Restaurants. Immer öfter berichten sie von Übergriffen. Etwa diese Gastwirtin aus Turin.
Chinesi di merda. Virus, va via, puttana, va via di qua Italia.
Scheiß Chinesin, hau ab mit dem Virus, du Nutte, hau ab aus Italien. So habe ein Angreifer sie beschimpft und sie bespuckt, erzählt die Frau. Offenbar dienen die Chinesen als Sündenböcke für das Virus, das Italien am stärksten in Europa heimsucht. Dabei ist der direkte Zusammenhang zwischen Chinas starker Präsenz in Italien und den vielen Covid-19-Erkrankungen nicht bestätigt. Vor einem Jahr noch war es gut um das italienisch-chinesische Verhältnis bestellt. Im März 2019 hatte Italien sich trotz Bedenken wichtiger EU-Partner als erster der G7-Staaten dem chinesischen Infrastrukturprojekt einer neuen Seidenstraße angeschlossen. Sehr zur Freude des damaligen Wirtschaftsministers Luigi Di Maio.
L'Italia una volta tanto arriva per prima.
Endlich ist Italien mal Erster. Und wenn man die Reaktionen der anderen europäischen Länder sieht, dann versteht man, dass dies eine große wirtschaftliche Chance für unsere Unternehmen ist, so Di Maio. Peking will mit der neuen Seidenstraße weltweit Milliarden in Häfen, Straßen, Telekomnetze und andere Infrastrukturprojekte investieren. Infolge der Corona-Krise wäre das hochverschuldete Italien mit seinem großen Staatsdefizit und der hohen Arbeitslosigkeit auf solche Hilfe nun mehr angewiesen denn je.
Sabina Mattei war das aus Rom. In Zeiten von Corona vergisst man gerne, dass es noch gefährlichere Erreger gibt, die sich weltweit ausbreiten, wenn auch nicht so spektakulär wie das neue Virus. Die Rede ist von sogenannten multiresistenten Keimen, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft und an denen immer mehr Menschen auch in deutschen Krankenhäusern sterben. Christian Baas und Peter Hornung haben in Indien recherchiert.
You can see the pipe there. Da kannst du das Rohr sehen. Diese Fabriken sind für die Abwässer verantwortlich.
Anil Dayakar steht am Rande eines kleinen Kanals. Hier in einem Industriegebiet nördlich der südindischen Millionenstadt Hyderabad gibt es viele Pharmafirmen. Sie produzieren Antibiotika, auch für Deutschland. Doch vom Gelände ihrer Fabriken, sagt Umweltschützer Dayakar, gibt es Leitungen in die Umwelt, die gefährliches Abwasser führen.
The color of the water.
An der Farbe des Wassers erkennt man die Reste der Arzneimittel. So sieht kein normales Wasser aus.
Ein widerlich, süßlich, chemischer Gestank. Man erträgt ihn nur wenige Minuten. Es sind gefährliche Abwässer, denn sie enthalten Rückstände von Antibiotika. Das haben Messungen in den vergangenen Jahren ergeben. Ein seit langem bekanntes Problem. Vor knapp 3 Jahren hatten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung in einer Recherche gezeigt, wie durch Antibiotika-Rückstände in den Abwässern dieser indischen Fabriken Supererreger entstehen. Was ist seither passiert? Umweltschützer Daya Kar sagt, manche Firmen seien vorsichtiger geworden. Sie wollten sich nicht so leicht erwischen lassen.
Da haben sie einen Deckel drauf gemacht. Da ist eine bestimmte Fabrik für verantwortlich, aber wir können nicht feststellen, wo das herkommt. Das ist ein neues Rohr.
Was man hier sehen und riechen kann, lässt wenig hoffen. Doch tatsächlich tut sich etwas. Ein Pharmahersteller, die Firma Aurobindo, hat ein System eingeführt, das sicherstellen soll, dass keinerlei Arzneimittelrückstände in die Umwelt gelangen. Und dann liegt dem indischen Parlament seit kurzem ein Gesetzesentwurf vor, der strenge Grenzwerte für Antibiotikarückstände in den Fabrikabwässern vorsieht. Ein starkes Signal, sagt Professor Joachim Larsson vom Forschungszentrum für Antibiotikaresistenzen der schwedischen Universität Göteborg.
Es ist eine ehrgeizige Gesetzgebung mit recht niedrigen Grenzwerten. Und deshalb ist es ein ziemlicher Aufwand, das durchzusetzen. Ich frage mich, ob dafür auch die Mittel bereitgestellt werden.
Doch auch die Europäische Union könnte noch mehr tun, sagt die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus. Die EU schickt zwar Inspektoren nach Hyderabad, überprüfen können sie jedoch nur die Produktion selbst, nicht aber, ob Umweltstandards verletzt werden.
Zusätzlich muss gewährleistet sein, dass die Bildung multiresistenter Keime durch die Produktion verhindert wird bzw. möglichst wenig stattfindet.
Das Ziel, wenn indische Firmen Medikamente in die EU exportieren, sollen EU-Inspektoren auch in Indien überprüfen können, ob sich diese Firmen an Umweltvorschriften halten.
Ein Beitrag von Christian Baas und Peter Hornung. Seit Sonntag dürfen Geschäfte in der Millionenmetropole New York keine Plastiktüten mehr ausgeben. Ungewohnt für die New Yorker Wegwerfgesellschaft. Noch gibt es keine Strafen bei Zuwiderhandlungen, doch das soll sich bald ändern. Stefan Lark hat nachgeschaut, wie das Plastiktütenverbot angenommen wird.
Beim amerikanischen Discounter Trader Joe's stehen schon vormittags die Kunden in langen Schlangen geduldig vor den Kassen. Die Einkaufswagen sind gut gefüllt. Für New Yorker Verhältnisse kann man hier relativ günstig Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs einkaufen. Die Kette hat schon lange vor dem Plastikbeutelverbot auf Papiertüten gesetzt. Bei denjenigen, die hier regelmäßig einkaufen, wie zum Beispiel Nancy, gibt es Verständnis für die Maßnahme, die seit Anfang des Monats in Kraft ist.
Das ist eine gute Idee. Wir versuchen jetzt weniger Plastiktüten zu benutzen, aber man muss jetzt daran denken, seine eigene Tasche mitzubringen. Hier in diesem Laden gab es schon immer Papiertüten, das war sehr gut, aber jetzt verlangen sie Geld dafür. Ich hatte mich schon lange vor dem Verbot umgestellt, aber wir brauchen noch Plastiktüten für unseren Müll. Ich kaufe die aus recyceltem Kunststoff. Plastiktüten für Fleisch oder Obst gibt es natürlich weiterhin.
Die Umstellung auf Papiertüten ist für New York nicht ganz ohne. Immerhin 23 Milliarden Plastikbeutel wurden hier im Schnitt Jahr für Jahr verbraucht. Verstöße gegen das Verbot kommen Händler teuer zu stehen. Es sind Strafen zwischen 250 und 500 Dollar vorgesehen. Doch noch gibt es eine Übergangsfrist, wie eine Kassiererin der Supermarktkette Christidis erklärt.
Das Verbot funktioniert grundsätzlich, aber wir haben eine Verlängerung bis zum 1. April bekommen. So können wir noch die Plastiktaschen verteilen, die wir noch haben. Viele Kunden sind schon vorher mit ihren eigenen Taschen gekommen. Eine Papiertasche kostet 5 Cent.
Der Chef der Supermarktkette Christidis schimpft über die neue Verordnung. John Katsimatidis hatte sich bei seinen Kunden auf Schildern in seinen Läden dafür entschuldigt, dass nun die Tüten bezahlt werden müssen.
Es ist ein Vorwand, um Steuern zu erheben. Von jeder Papiertüte gehen 5 Cent an den Staat New York.
Doch die meisten Kunden finden das Verbot gar nicht so schlimm. Ohne hätte sich wahrscheinlich nichts geändert, meint Elizabeth.
Das ist schon etwas umständlich, aber es ist natürlich besser für die Welt und die Umwelt. Ich habe einige Zeit in Kalifornien verbracht und dort haben sie schon vor 5 Jahren Plastiktüten verbannt. Ich habe mich dort schon daran gewöhnt. Die Leute werden sich umstellen oder sie bezahlen.
Ein Beitrag aus New York war das von Stefan Lark. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.